Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir hören auf ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Ich lese uns die Verse 1 bis 13. Lukas 4, 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Es war ein bewegender, ein erhabener Augenblick, als unser Herr Jesus Christus sich von Johannes dem Täufer taufen ließ und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme vom Himmel kam: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das heißt, du bist meine ganze Freude. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und nun möchte man meinen, dass der Herr Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes seinen öffentlichen Dienst beginnen würde, indem er predigte, Zeichen und Wunder tat, um sich vor dem Volk als Messias auszuweisen. Doch es kam ganz anders. Es heißt hier am Anfang von Kapitel 4, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Und dort in der Wüste kam es zu der neben Gethsemane und Golgatha wohl schwersten Prüfung in dem irdischen Leben unseres Herrn. Der Satan selbst, also nicht irgendein Engelfürst, nicht irgendeine böse Macht, sondern der Satan selbst trat an ihn heran, um ihn von seinem Weg ans Kreuz abzubringen und um ihm einen leichteren Weg aufzuzeigen und anzubieten, um zur Weltherrschaft zu gelangen. Wir wollen heute einige einleitende Gedanken, wir fahren dann mit der Betrachtung dieses Abschnittes fort in den nächsten Wochen, wir wollen heute Morgen einige einleitende Gedanken zur Versuchungsgeschichte betrachten. Zunächst einmal, die Frage, die sich uns stellt, lautet, ob denn unser Herr Jesus Christus überhaupt versuchbar war. Konnte man ihn überhaupt versuchen? Konnte er denn als wahrer Gott, der er ja ohne Zweifel war, und wir denken an dieses wunderbare Zeugnis, das ihm der Vater gibt bei seiner Taufe, konnte er als wahrer Gott überhaupt eine Versuchung empfinden? Mussten nicht die Versuche des Satans ihn von seinem Gehorsam, dem Willen seines Vaters gegenüber, abzubringen, nicht automatisch an ihm abprallen, ohne ihn in irgendeiner Weise zu berühren, zu irritieren oder dergleichen? Nun, wäre das der Fall gewesen, so hätte es sich nicht wirklich um eine Versuchung gehandelt. Die Schwere der Versuchung lag für unseren Herrn in der Tatsache, dass er nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch gewesen ist. Und von daher die Versuchung genauso zu spüren bekam wie wir. So sagt uns der Hebräerbrief, dass er in gleicher Weise versucht wurde, wie wir auch. Nun, um dieser Seite seiner Existenz Rechnung zu tragen, wird uns vor der Versuchungsgeschichte der irdische Stammbaum Jesu genannt, und zwar die Linie Josefs, seines Pflegevaters, der allerdings für den leiblichen Vater unseres Herrn Jesus Christus gehalten wurde, wie Lukas das sagt, in Kapitel 3, Vers 23, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis und so weiter. Ja, der wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Es geht also um die irdische Existenz, um die menschliche Existenz unseres Herrn Jesus Christus, und von daher von der Tatsache her, dass das Wort Fleisch ward, wie Johannes das sagt in seinem Evangelium, können wir sagen, dass er in allen Dingen genauso versucht wurde wie wir auch. Paulus greift diese Wahrheit im 8. Kapitel des Römerbriefes auf, wenn er in Vers 3 schreibt, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches. Um unser Stellvertreter sein zu können und uns mit Gott zu versöhnen, musste unser Herr Jesus Christus auch unser Fleisch und Blut annehmen. Hebräer Kapitel 2. Der Apostel Johannes wehrt sich in seinem ersten Brief gegen die verhängnisvolle Lehre des sogenannten Doketismus. Das Wort Doketismus stammt aus dem Griechischen und hat die Bedeutung von etwas scheinen, etwas, dass etwas so aussieht, als ob. Diese Lehre behauptete, Jesus habe keinen wirklichen menschlichen Leib gehabt, sondern lediglich einen Scheinleib. Das bedeutet also, er habe am Kreuz auch nicht wirklich gelitten und er sei dort auch nicht wirklich gestorben für unsere Sünden. Und darum sagt Johannes im ersten Kapitel seines ersten Briefes, wir wollen uns das einmal anschauen, 1. Johannes Kapitel 1, folgendes. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen. Das heißt also, Johannes betont die reale Leiblichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus hat also nicht einen Scheinleib gehabt, sondern er war in seiner irdischen Existenz wahrer Mensch. Er trug Fleisch und Blut an sich, wie auch wir. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben. Wir haben ihn also anfassen können. Es war ein wirklicher Leib, den er gehabt hat, vom Wort des Lebens. Johannes geht gegen diese schreckliche Lehre des Doketismus vor, wenn er dann in 1. Johannes Kapitel 4 folgendes sagt, und das ist ja nun ein wichtiges Wort, auch für unsere Zeit, wenn wir das auch weiter fassen müssen, als es hier speziell gemeint ist, in diesem 4. Kapitel, da geht es eben um den Kampf gegen diesen Doketismus. Speziell, das ist eine antichristliche Lehre oder war eine antichristliche Lehre. Da schreibt er, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Ja, also hier haben wir eine klare Aussage im Unterschied zu diesem sogenannten Doketismus, zu dieser Irrlehre, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Also eine klare Abgrenzung, die der Apostel Johannes hier vollzieht, zum sogenannten Doketismus. Der Herr Jesus hat also nicht einen Scheinleib gehabt, sondern er hat einen Leib gehabt, wie wir auch, und einen Leib mit all den Schwachheiten, mit denen unser Leib auch behaftet ist, und er konnte Schmerzen empfinden und er hat sie empfunden. Er hat gelitten dort am Kreuz. Er ist wirklich gestorben dort am Kreuz für unsere Sünde. Und nun sagt Paulus hier in Römer Kapitel 8, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in der Gestalt des sündigen Fleisches. Wir fragen uns, was meint er damit? Nun, manche verstehen darunter, dass in der menschlichen Natur Jesu, in seinem Fleisch, genauso die Sünde wohnte wie auch bei uns. Solche Leute meinen nicht, dass der Herr Jesus Christus genauso gesündigt habe wie wir auch, sondern dass er eine sündige Natur an sich trug, die er ständig durch den Glauben überwand. Zwar wurde er durch dieses Sündenfleisch, so sagt man, ständig versucht, ist jedoch der Versuchung niemals erlegen. Nun, dieses Verständnis, dass die irdisch-menschliche Natur Jesu von der Sünde bewohnt wurde, können wir allerdings nicht teilen. Wenn Paulus das gemeint hätte, so hätte er geschrieben, im Sündenfleisch. Aber Paulus hat nicht geschrieben, im Sündenfleisch, sondern er schrieb, unter der Leitung des Heiligen Geistes, in der Gestalt des sündlichen Fleisches, des sündigen Fleisches. Das ist ein Unterschied. In der Gestalt des sündigen Fleisches. Friedrich Wilhelm Krummacher sagt dazu, wäre die weiße Leinwand seiner Unschuld, der Unschuld unseres Herrn Jesus, auch nur mit dem allergeringsten Stäublein irgendeiner ungöttlichen Lust und Regung befleckt gewesen, könnte das uns jemand beweisen, dann die Kirche nur geschlossen, die Bibel verbrannt, das Vertrauen weggeworfen und der Verzweiflung Raum gegeben. Denn dann wäre Jesus nicht unser Heiland und seine ganze Bezahlung ungültig und ungenügend. Soweit also das Zitat von Friedrich Wilhelm Krummacher, dem Neffen von Gottfried Daniel Krummacher, der ja hier auch in Wuppertal gewirkt hat. Übrigens sein Neffe auch, eine Zeit lang. Das heißt also, der Herr Jesus Christus hatte diese innewohnende Sünde in seinem Fleisch nicht. Gott hatte ihn gesandt in der Gestalt des sündigen Fleisches. Das heißt, die Versuchungen, die an ihn herantraten, kamen von außen an ihn heran. Genauso wie bei Adam im Garten Eden. Er hatte eine menschliche Natur mit all ihren menschlichen Neigungen und Empfindungen und Schwachheiten. Diese menschliche Natur, die bei uns bewohnt ist von der Sünde. Das war allerdings bei ihm nicht der Fall. Die Sünde wohnte nicht in ihm. Sie versuchte allerdings immer wieder von außen in seine menschliche, irdische Existenz einzudringen. Er wurde versucht, so sagt der Hebräerbrief, in allen Stücken gleich wie wir. Wir sehen besonders in dem Versuchungsgeschehen in der Wüste, dass er die Sünde im Vertrauen auf Gottes Wort überwand, die von außen an ihn herangetragen wurde durch die Versuchung von Seiten Satans. Während Adam fiel im Garten Eden, überwand unser Herr Jesus Christus die Versuchung durch Satan und Sünde, sodass er ohne Sünde blieb. Wenn Paulus also von der Gestalt des sündlichen Fleisches sprach, so vermied er damit, wie jemand gesagt hat, zwei Klippen. Erstens, Jesus habe aufgrund seiner Leiblichkeit eine sündige Natur gehabt, und zweitens, Jesus habe nur einen Scheinleib gehabt. Wir denken noch einmal an den sogenannten Doketismus. Also er hatte einen wahren Leib, aber in diesem Leib, in seiner irdischen Existenz, wohnte nicht die Sünde. So könnten wir zusammenfassend sagen. Wichtig ist, dass wir von daher sagen können, dass der Herr Jesus als einer, dessen irdische Existenz real war, wirklich war, der einen wirklichen Leib hatte, eben auch die Versuchung genauso spüren konnte, wie wir auch. Er empfand sie, genau wie wir auch. Ja, als Sündloser empfand er sie noch viel stärker als wir. Es handelt sich also bei dem Versuchungsgeschehen, das uns hier berichtet wird, im Lukas-Evangelium, um eine für unseren Herrn ganz reale Prüfung. Eine schöne, wunderbare Wahrheit, die damit verbunden ist, ist die Tatsache, dass er von daher auch mit uns leiden kann. Stellen wir uns einmal vor, er hätte die Versuchung gar nicht gespürt, als wahrer Gott. Wäre alles einfach an ihm abgeprallt. Wäre kein Problem für ihn gewesen. Er hätte sie gar nicht in seiner irdischen Existenz empfunden. Dann würde das bedeuten, dass er kein Verständnis haben könnte für uns und für unsere Versuchung. Wir hätten einen hohen Priester, der kein Empfinden haben könnte für das, was wir manchmal an Anfechtungen, an Versuchungen, an Glaubensprüfungen zu durchleiden haben. Aber genau das Gegenteil sagt eben der Hebräerbrief in Kapitel 4, 15 und 16. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns leiden könnte, mit all unseren Schwachheiten, sondern der versucht wurde in allen Dingen gleich wie wir. Und darum, so fährt der Apostel Paulus fort, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Gnadenthron, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also, wenn uns Hilfe Not ist. Mit anderen Worten, wir dürfen jetzt in großer Zuversicht zum Herrn Jesus kommen als solche, die volles Verständnis finden für alles, was sie bedrückt, für alles, was ihnen Not bereitet, für alles, was ihnen Anfechtung macht. Also, das weckt ja auch immer wieder ein gewisses Vertrauen im Umgang miteinander. Wenn wir also ein gewisses Problem haben, welcher Art es auch immer sein mag, ob es ein gesundheitliches Problem ist, ein finanzielles Problem oder was wir uns auch immer denken mögen, dann haben wir immer ein gewisses Zutrauen zu Menschen, die in gleicher Situation gewesen sind oder vielleicht im Augenblick in derselben Situation stecken. Warum haben wir dieses Vertrauen zu ihnen? Nun, weil wir davon ausgehen, da ist jemand, der uns zumindest halbwegs verstehen kann. Der mit uns leiden kann, ein wenig mit uns leiden kann. Wenn jemand da drüber steht und mit solchen Nöten nie etwas zu tun gehabt hat oder mit ähnlichen Nöten, dann haben wir kaum das Empfinden, er könnte uns verstehen. Und so dürfen wir wissen, der Herr Jesus Christus kann uns in allen Dingen verstehen. Es gibt nichts, was wir zu durchleiden haben in dieser Zeit und Welt, wofür er nicht Verständnis hat. Ein offenes Herz. Ein barmherziges Herz. Wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann mit unseren Schwachheiten, mit all dem, was uns Not bereitet in unserem irdischen Leben. Eine wunderbare Wahrheit aufgrund der Tatsache, und jetzt sehen wir die Verbindung zum ersten Punkt, den ich ein wenig ausführlicher entfaltet habe. Aufgrund der Tatsache, dass er nicht einen Scheinleib gehabt hat, eine scheinbare irdische Existenz, sondern dass er einen wirklichen Leib gehabt hat, dass er eine wirkliche irdische Existenz gehabt hat, in der er gelitten hat, in der er die Versuchungen und Anfechtungen empfunden hat, wie wir auch. Das ist also zunächst einmal wichtig, einleitend hier zu diesem Abschnitt. Ein zweiter einleitender Gedanke, der wichtig ist, ist der der Stellvertretung. Nun, wenn wir solch einen Text lesen, sind wir ja immer schnell bei der Frage, ja, wie hat der Herr Jesus Christus diese Situation, diese Prüfung bestanden? Wie ist er vorgegangen? Was hat er getan? Wie hat er sich darin verhalten? Können wir etwas daraus lernen? Das ist so das Normale. Wie man an solch einen Text herangeht, dass man etwas davon lernen will für sich ganz persönlich, für sein persönliches Glaubensleben. Also so wie der Herr Jesus Christus vorgegangen ist, so wollen wir dann auch vorgehen. Das heißt also, er ist unser Vorbild. Und diese Wahrheit, diese Tatsache, dass er unser Vorbild ist, hat ja durchaus von der Heiligen Schrift ihre Berechtigung. Wir denken an das, was Petrus sagt in seinem ersten Brief, dass Jesus uns ein Vorbild gelassen hat, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Wir sollen also in seine Fußstapfen treten. Wir sollen auf ihn schauen, wir sollen in der Bibel erkennen, welchen Weg der Herr Jesus gegangen ist und sollen ihm darin nachfolgen. Dazu gehört das, was wir heute Morgen schon gehört haben, nämlich, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes es lernen, uns selbst zu verleugnen. Das ist ganz wichtig, den Kreuzesweg zu gehen. Also, er ist unser Vorbild, eine biblische Wahrheit, der wir auch Raum geben wollen in unserem Leben. Wie können wir uns gegen die listigen Anläufe Satans zur Wehr setzen? Wie hat Jesus das getan? Nun, aber das ist nicht das Erste. Das darf hier nicht für uns das Erste sein. Es sollte grundsätzlich niemals das Erste für uns sein, Jesus als das Vorbild. Sondern das Erste, also das, was Vorrang hat, ist unser Herr Jesus Christus als unser Stellvertreter. Ich befürchte, dass es hier manchmal nicht stimmt bei uns. Dass wir gerne etwas hören über das, was wir zu tun haben und zu lassen haben in der Nachfolge Jesu. Und so sieht das aus, so hat Paulus das gemacht und so hat der Herr Jesus Christus das selbst gemacht. Und dazu werden wir ermahnt und hierzu werden wir ermahnt und jetzt geben wir uns Mühe, das auch zu tun. Ist ja gar nicht verkehrt, wenn wir nicht unter der Herrschaft des Gesetzes stehen, sondern unter der Gnade, hat das alles seine Berechtigung, aber das ist nie das Erste. Das darf für uns niemals das Erste sein. Das Erste, das Wichtigste, die Hauptsache ist, dass der Herr Jesus Christus unser Stellvertreter ist. Das ist das Entscheidende zunächst einmal. Das heißt also, diese Versuchung, die der Herr Jesus Christus hier durchlitten hat, durchlitt er stellvertretend für uns. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt, zunächst einmal hier, den wir zu beachten haben in diesem Abschnitt, wenn wir diesen Abschnitt betrachten. Als der zweite Adam, so wird unser Herr Jesus Christus ja genannt, der zweite Adam, musste er da überwinden, wo der erste Adam im Garten Eden gefallen ist. Wir haben uns ausführlich mit dem Sündenfall beschäftigt. 1. Mose Kapitel 3. Und ich hoffe, dass euch dieses Kapitel sehr wichtig geworden ist. Das ist ein ganz entscheidendes Kapitel. Das dritte Kapitel im ersten Buch Mose. Mir persönlich hat die Betrachtung dieses Kapitels unwahrscheinlich viel gebracht. Geistlichen Gewinn gebracht. Ich hoffe, es ist euch ähnlich gegangen. Da haben wir darüber gesprochen, dass es dem Satan, der Schlange, im Garten Eden gelungen ist, zunächst einmal Eva zu verführen und über die Eva dann auch den Adam zu erreichen. Der nicht Gott die Ehre gab, sondern er gab seiner Frau die Ehre. Er ehrte das Geschöpf mehr als seinen Schöpfer. Das war das Problem bei Adam. Da kam er zu Fall und riss mit diesem Sündenfall die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung mit in den Abgrund hinein. Und all das, so haben wir immer wieder gesagt, was wir heute vor Augen haben, auch was unser persönliches Leben anbetrifft, ist eine Folge dieses Sündenfalls. Das Haupt der Menschheit, unser Stellvertreter, so könnten wir sagen, das Haupt der Menschheit, nämlich Adam, fiel im Garten Eden. Übrigens, um das einmal vorwegzunehmen, unter viel günstigeren Umständen, als der Herr Jesus diese Prüfung, diese Glaubensprüfung hier bestand. Ja? Adam fiel im Garten Eden, der Herr Jesus Christus überwand in der Wüste, als er schon 40 Tage gehungert hatte, gefastet hatte. Da überwand er den Satan, indem er festhielt an Gottes Wort. Also Adam fiel als das Haupt der Menschheit und deshalb musste der zweite Adam, unser Herr Jesus Christus, an unserer Stelle hier überwinden. Das ist das Entscheidende zunächst einmal in diesem Abschnitt. Es geht um Stellvertretung. Die ganze Menschheit kam durch Adam, durch den ersten Adam, unter das Verdammungsurteil Gottes, weil uns die Sünde Adams zugerechnet wurde. Und auf der anderen Seite wurde uns, die wir glauben, der Gehorsam des zweiten Adam, unseres Herrn Jesus Christus, zugerechnet, weil er unser Stellvertreter und das Haupt der neuen Menschheit ist. Und das lernen wir in Römer Kapitel 5. Eines der wichtigsten Kapitel in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Römer Kapitel 5, Abvers 12. Alles ist wichtig in der Heiligen Schrift, aber ganz zentral, von außerordentlicher Bedeutung. Römer Kapitel 5, Abvers 12. So wie wir in Adam gefallen sind, so sind wir in Christus, in seinem Gehorsam, durch den Gehorsam des einen vor Gott vollkommen gerecht geworden. Eine herrliche Botschaft. Das ist Evangelium. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Die zugerechnete Gerechtigkeit in Christus. Und so wurde unser Herr Jesus Christus stellvertretend für uns als zweiter Adam in der Wüste vom Satan, der listigen Schlange, versucht und hat an unserer Stelle den Sieg errungen, indem er der Verlockung zur Sünde, zum Ungehorsam nicht nachgab. Und sein Sieg ist unser Sieg. Sein Sieg ist unser Sieg. Er stritt dort in der Wüste gegen den Satan für uns an unserer Stelle. Bevor wir also von unserem Herrn lernen, wie wir den Versuchungen des Satans widerstehen können, und darauf kommen wir dann im Folgenden auch immer wieder zu sprechen, was wir hier lernen können, auch für unser Vorgehen, wenn wir versucht werden, wenn wir in Glaubensprüfungen hineinkommen. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, dürfen wir seinen stellvertretenden Triumph für uns im Glauben in Anspruch nehmen. Ihr Lieben, Gott sei Lob und Dank, wir brauchen nicht, um den Sieg unseres Herrn Jesus zu zittern, auch nicht um unseren eigenen Sieg. Sein Sieg ist unser Sieg. Wir kennen den Ausgang dieses gigantischen Kampfes gegen den Satan und können aufatmen. Der Sieg ist errungen, ein für allemal. Dein Sieg in Christus Jesus, durch deinen Stellvertreter. Also, merkt euch das, zunächst einmal der Herr Jesus als Stellvertreter, dann erst in der Nachfolge Jesu als Vorbild, dann erst. Lasst uns zum Schluss noch auf einen dritten Punkt hinweisen. Es heißt hier, dass Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. Jesus aber voll Heiligen Geistes, er hatte die Fülle des Heiligen Geistes, kein Mensch hat die Fülle des Heiligen Geistes. Wir sollten alle voll Heiligen Geistes sein. Lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Aber kein Mensch hat das volle Maß des Heiligen Geistes, aber der Sohn Gottes. Er hatte die Fülle des Heiligen Geistes. Und dieser Geist, dieser Heilige Geist, unter dessen Kontrolle nun der Herr Jesus Christus seinen Weg ging, dieser Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Das heißt, dass der Herr Jesus Christus sich nun in der Wüste befand. Das war nicht eine Folge des Ungehorsams, sondern das war eine Folge des Gehorsams, der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Auf dem Weg des Gehorsams kam er in diese schreckliche Glaubensprüfung hinein. Und das ist etwas, was uns zunächst, wenn wir das so lesen, gar nicht schmecken will. Was uns vielleicht auch gar nichts zu sagen hat, Jesus voll Heiligen Geistes unter der Führung des Heiligen Geistes und dann in die Wüste hinein, in diese grauenhafte Auseinandersetzung mit dem Satan, das passt doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann geht es doch sicher nach der Weise immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, oder nicht? Anfechtungen gehören doch dann für uns der Vergangenheit an. Und darum trachten manche nach dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Sie wollen glückliche Menschen sein. Sie wollen, dass es ihnen immer gut geht. Immer über sonnige Höhen. Ich meine, manche kommen dann aus einer Freizeit zurück, die sie mitgemacht haben. Und das ist ja auch gut, das hat ja alles seinen Platz. Ich kenne ja solche Freizeiten. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ich da auch einmal die Bemerkung gemacht habe zu lieben Geschwistern, hört mal, das ist ja hier nicht das Normale, ja? Eine Freizeitatmosphäre, in der man dann euphorisch Freude hat, und über den Dingen steht, und dann kommt man zurück und dann hat man es zu tun mit denselben Umständen, mit denselben Menschen, die einem hier und da Not bereiten, mit derselben Gemeinde, wo es ja doch nicht so ist, wie man sich das wünscht und vorstellt, ja. Alle Tage Sonnenschein. Der Heilige Geist führte den Herrn Jesus Christus in die Wüste. Da schien auch die Sonne. Aber ich denke nicht, dass ihm das eine Freude bereitete, dass dort die Sonne schien. Das müssen wir einfach bedenken. Es war ein Gehorsamsweg, den Jesus hier ging. Und nur eine Zeit lang, so lesen wir am Ende dieses Abschnittes, wich der Teufel von ihm. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang, nicht für immer, voll Heiligen Geistes, einmal eine Prüfung gehabt und dann für immer ohne Anfechtungen, ohne Nöte, ohne Leiden. Nicht wahr? Das ist etwas für den Himmel, ihr Lieben. Nicht für diese Erde. Wie Luther einmal gesagt hat, nichts tragen, das gehört in den Himmel, nicht auf diese Erde. Gerade Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sind manchmal den fürchterlichsten Glaubensprüfungen und Anfechtungen ausgesetzt. Und das wissen wir aus dem Leben unserer Glaubensväter, das wissen wir aus dem Leben unserer Glaubensmütter. Da geht es also durchaus nicht immer über sonnige Höhen, wie das auch heute manchmal in bestimmten Büchern so geschildert wird. Ja? Die kommen dann meistens aus Amerika und dann alles nur schöne Menschen, keine hässlichen Menschen, nur schöne Menschen und nur Menschen, denen es immer gut geht mit dem Herrn und dergleichen mehr. Ja? So nach diesem Motto. Vielleicht übertreibe ich jetzt etwas, aber das ist so ein bisschen der Trend in unserer Zeit. Nicht wahr? Sowas liest man gerne. Aber sich mal einen ordentlichen Kommentar zur Hand zu nehmen und darin zu forschen, was sagt denn nun die Schrift hier? Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und es sollen sich solche, denen der Schuh passt, ihn auch anziehen. Das ist wichtig. Zu eurem Wohl, zu eurem ewigen Heil. Also dieses Denken, dass wenn wir erfüllt sind mit dem Geist Gottes, wir nichts mehr zu tun haben mit Leiden und Anfechtungen, dieses Denken ist zum Teil eine Folge einer falschen Verkündigung. Wenn ich den Leuten natürlich sage, komm zum Herrn Jesus und deine Probleme werden gelöst und dann hast du es besser, du hast es leichter auf dieser Erde und so weiter, kannst dein Herz vor Gott ausschütten. Nun, das kann ich in der Psychologie auch lernen, ja. Wenn ich mein Herz ausschütte, ist mir leichter ums Herz, ja. Das muss mit dem Glauben noch nichts zu tun haben. Ihr Lieben, wir müssen doch ganz nüchtern diese Dinge unterscheiden und sehen. Wenn man so verkündigt und wenn das so geglaubt wird, dann ist das kein Wunder, wenn man dann später in seinem sogenannten Glaubensleben schwer enttäuscht wird, wenn es dann doch anders wird. Und dann fragt man sich, stimmt doch irgendwie was nicht mit mir? Gibt es da nicht doch noch was anderes? Und dann begibt man sich auf den Weg, zum Beispiel der sogenannten Charismatik. Dann sucht man eine Geistestaufe, ja, besondere Erlebnisse, Träume, Visionen, das muss dann herhalten, um das auszufüllen, was wir nicht in Christus gefunden haben, was wir nicht in ihm allein gefunden haben. Das ist eine große Gefahr. Also die Verkündigung spielt eine entscheidende Rolle. Es ist gut, wenn wir den Menschen von Anfang an reinen Wein einschütten und ihnen sagen, hör mal, die Nachfolge Jesu, das ist kein Spaziergang. Da gibt es Anfechtungen, die du nicht hättest, wenn du weiter in der Welt leben würdest und deine eigenen Wege gehen würdest. Aber wenn du dem Herrn gehorsam sein willst, auf der Grundlage seiner Erlösung, seiner Stellvertretung, dann bedeutet das, dass der Heilige Geist dich manches Mal in die Wüste hineinführt. Und so mag jetzt jemand sagen, ja, wo bleibt denn da die Freude? Ja? Wo bleibt denn da eigentlich die Freude? Nun, ein Christ hat Freude. Ich bin davon fest überzeugt und ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass man als Christ viel Freude hat. Nur man darf Freude, echte Freude, die gewonnen wird aus dem Wort Gottes, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, der Gemeinschaft seiner Kraft und seiner Wirklichkeit nicht verwechseln mit dem, was man so im Allgemeinen als Spaß haben bezeichnet. Ja? Lasst uns so ein bisschen Spaß haben und dann muss noch eine Band dazu und dann geht's rund, ihr Lieben. Ja? Da ist was los in der Gemeinde. Nein, so nicht. Sondern eine tiefe Freude. Eine Freude, von der auch ein Paul Gerhard unter tiefsten Leiden und Anfechtungen erfüllt war. Ihr Lieben, ich will euch was erzählen. Als ich gestern diese Gedanken zu Papier brachte, da vergingen nur einige Minuten. Da meldete sich mein Handy und dann, geschieht ja selten, aber es schickte mir jemand eine SMS, so nennt man das ja. Eine SMS, also eine Nachricht. Keine persönlichen Worte, gar nichts, nur eine Liedstrophe von Paul Gerhard. Die will ich euch nicht vorenthalten, ein wunderbares Lied, in dem es unter anderem heißt, er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz ins Meerestiefe hin. Er gebe uns ein fröhlich Herz. Wisst ihr, wie meine Reaktion war? Ich war erstmal gar nicht damit einverstanden. Meine Gedanken gingen in eine ganz andere Richtung. In Richtung Anfechtung und Leiden und hier Versuchungsgeschehen. Das ist ja der Text, den wir vor uns haben. Ja? Also mit einem fröhlichen Herzen konnte ich im Moment nichts anfangen, das muss ich gestehen. Aber dann habe ich gedacht, jawohl, das gehört doch zusammen. Das sind eben die beiden Seiten unseres Glaubenslebens. Da geht es durch bittere Anfechtungen hindurch. Und dann dürfen wir auf der anderen Seite immer wieder die Freude am Evangelium, die Freude in unserem Herrn Jesus Christus erleben und erfahren. Und manchmal ist beides miteinander verwoben. Dann können wir mit dem Liederdichter bezeugen, in dir ist Freude in allem Leid. O du süßer Jesus Christus. Also beide Seiten gehören in unser Glaubensleben hinein. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, dass der Herr Jesus Christus hier in dieser Situation als unser Stellvertreter keine Freude empfunden hat. Er wird keine Freude empfunden haben, auch am Kreuz nicht. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist der Unterschied zwischen unserem Stellvertreter und denen, die dann durch die Kraft des Heiligen Geistes manchmal über sich hinausgehoben werden, denken wir an die Märtyrer, und mittendrin im Sterben singen konnten. Oder denken wir an Paulus und Silas im Gefängnis zu Philippi. Aber als unser Stellvertreter wird er keine Freude empfunden haben. Und das kann auch uns manchmal so gehen. Er wird sich im Glauben an das nackte Wort Gottes gehalten haben. Und ich las das, um nochmal auf die Krummacher zurückzukommen, bei Gottfried Daniel Krummacher, der ja ein ziemlich schroffer Mann gewesen sein soll, übrigens ein Junggeselle, ein ziemlich schroffer Mann, der aber in großem Segen hier in Wuppertal gewirkt hat. Das war damals Erweckungszeit, die Kirchen waren brechend voll, die Menschen lechzten nach dem Wort Gottes, sie hungerten nach dem Wort Gottes und der Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Und man hat ihn kurz vor seinem Tode gefragt, sag mal, wie ist das, hast du Freudigkeit im Glauben? Hast du Freudigkeit im Glauben? Hat er ganz schroff geantwortet, nein. Aber ich weiß, dass ich einen Heiland habe, der für meine Sünden gestorben ist. Ja? Er hatte keine große Freudigkeit im Glauben. Das heißt also, er hat nicht viel empfunden von Freude. Aber er hat sich an den geklammert im Glauben, der am Kreuz für seine Sündhaftigkeit in den Tod gegangen ist. Und er hat sich an Gottes Wort geklammert. So lasst uns beides bedenken, aber in Sonderheit, weil wir ja hier dieses Thema haben, in Sonderheit daran, dass es durchaus so sein kann, dass du voll Heiligen Geistes bist und es geht mitten hinein in die Not, mitten hinein in den Sturm. Und so lesen wir es auch in Matthäus Kapitel 14, ähnlich haben wir es vorhin auch schon gehört. Wer hat denn die Jünger ins Boot hineingetrieben, dass sie über das Meer fahren sollten, ans andere Ufer. Wer hat das denn getan? Das hat der Herr Jesus getan. Und Jesus trieb seine Jünger ins Boot Und dann ging's los, mitten auf dem Meer. Dann kam der Sturm, so dass sie Angst hatten, sie würden untergehen. Gefährliche Situation. Auf dem Wege des Gehorsams. Das andere gibt es auch, das haben wir gehört von Jona. Ich war der auch in den Sturm hineingeriet, auf dem Weg des Ungehorsams. Aber darum geht's hier nicht. Der Heilige Geist, Jesus voll Heiligen Geistes, wurde vom Geist in die Wüste geführt. Wir wollen uns also nicht verunsichern lassen, wenn es uns nicht so gut geht, hier und da, wie wir uns das wünschen, sondern wir wollen daran denken, dass es dem Herrn Jesus hier genauso ergangen ist. Wenn wir es also mit schweren Problemen zu tun haben, dann muss das durchaus nicht bedeuten, dass wir uns auf einem Weg des Ungehorsams befinden. Wir sollten allerdings beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, führe uns nicht in solche Situationen hinein, die über unser Vermögen gehen. Davor möchtest du uns bewahren. Auch vor eigenen Wegen möchtest du uns bewahren. Ansonsten gilt, unser Herr Jesus Christus hat den Sieg errungen über den Satan und in ihm dürfen auch wir, ob wir es fühlen oder nicht, ob jubilierende Freude da ist oder nicht, in ihm dürfen auch wir allezeit Sieg haben. Amen.